Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
Сегодня с вами
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
كريستينا جوز
محمد الفاوري
Auf dem Brocken im Harz ist der Waldbrand unter Kontrolle. Das Feuer war am Freitag gegen 14 Uhr an mehreren Stellen ausgebrochen. In dem schwer zugänglichen Gebiet brannte Fläche von mehr als 20 Hektar. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. 500 Menschen, darunter Wanderer, Sportler und Touristen mit Bussen in Sicherheit gebracht. Auch eine Bahn, die unterwegs war, wurde evakuiert. Das Gebiet ist weiterhin für Zivilisten gesperrt. Mittlerweile wurde bekannt, dass der Großbrand am Brocken durch Brandstiftung entstanden sein könnte. Dieser Verdacht drängt sich auf, weil das Feuer zeitgleich an 8 Stellen ausgebrochen sei. Пожежа в горах Харц під контролем. У районі гори Брокен вдалося взяти під контроль масштабну пожежу, яка виникла в п'ятницю о 14-й годині одночасно в кількох місцях. Горіла площа понад 20 гектарів у важкодоступній місцевості. Дим було видно на кілька кілометрів. До гасіння пожежі залучили 150 рятувальників, вертоліт та літак. Близько 500 людей, серед яких туристи, спортсмени, були евакуйовані. Також була евакуйована поїздка туристичного потягу. Територія залишається закритою для цивільних осіб. За попередніми даними, пожежа могла виникнути внаслідок підпалу, оскільки загорання сталося одночасно в 8 місцях. Ab heute bis zum 20. September müssen Autofahrer auf der A36 bei Aschersleben mit Behinderungen leben. Die Anschlussstelle Aschersleben West ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, soll mit der Sperrung die Sicherheit für Straßenbauarbeiter erhöht werden. Entlang der Anschlussstelle laufen derzeit Fahrbahnsanierungsarbeiten. Hier wird der Belag der Straße bis zu der Bundesstraße B180 erneut. Für Autofahrer, die diese Abfahrten nutzen müssen, sind Umleitungen über die Anschlussstellen davor und danach ausgeschildert. Тимчасове обмеження на автомагістралі А36. Від сьогодні до 20 вересня на автомагістралі А36 біля Ашерсвебена будуть діяти обмеження руху. Заїзди Ашерсвебен-Захід буде закрити в обох напрямках через ремонтні роботи на дорозі. Роботи з відновлення дорожнього покриття тривають, і для забезпечення безпеки працівників дорога буде перекрита. Об'їзди будуть позначені на відповідних з'їздах. In Magdeburg testen 900 Menschen seit einem halben Jahr die Bezahlkarte für Asylbewerber. Sozialverbände kritisieren jedoch dieses System. Es verschleppe Integration und nehme den Menschen die Selbstbestimmtheit. So spricht der syrisch-deutschen Kulturverein in Magdeburg von schwerwiegenden Problemen bei der Bezahlkarte, weil das günstige Einkaufen von gebrauchten Dingen, etwa über Kleinanzeigen oder Flohmärkte, nur noch sehr begrenzt möglich sei. Das gelte ebenfalls für den Kauf von Bustickets, aber auch Besuche bei Bäcker oder Friseur. Zudem können mit der Bezahlkarte keine Verträge abgeschlossen werden, weil dieses ein Girokonto voraussetzen würde. Die Karte soll eingeführt werden, um Geldüberweisungen im Ausland zu stoppen. Критика системи оплати для біженців у Магдебурзі. У Магдебурзі вже півроку тестують систему платіжних карток для біженців. Однак соціальні організації розкритикували цю систему, оскільки вона ускладнює інтеграцію та обмежує свободу вибору. Представники Сирійсько-німецької культурної асоціації заявляють, що через картки неможливо купувати вживані речі на ринках чи в інтернет-оголошеннях. Крім того, з карткою не можна укладати контракти, що потребують банківського рахунку. Система була запроваджена для запобігання грошовим переказам за кордон. Am nächsten Donnerstag findet wieder deutschlandweit der sogenannte Warntag statt. An diesem Tag werden alle Warnsysteme für die Bevölkerung getestet. Auch in Sachsen-Anhalt gehen dann viele Sirenen los und Besitzer von Smartphones bekommen Warnmeldungen auf ihre Telefone. Alle Warnsysteme sollen zeitgleich um 11 Uhr ausgelöst werden. Seit einigen Jahren werden am Warntag die Warnsysteme getestet. Hintergrund waren viele technische Pleiten bei einem ersten Versuch im Jahr 2020. Seitdem wird der Tag genutzt, um Fehler zu finden und Abläufe zu verbessern. Eine tatsächliche Gefahr besteht nicht. Наступного четверга у Німеччині відбудеться загальнонаціональний день попередження. Об 11 годині за місцевим часом одночасно будуть активовані всі системи попередження населення, включаючи сирени та повідомлення на мобільних телефонах. Цей день був запроваджений після невдалого тестування систем у 2020 році, щоб покращити їхню роботу в разі реальної загрози. In Sachsen-Anhalt nimmt die Zahl der Kindeswohlgefährdungen zu. Im letzten Jahr gab es hunderte Verdachtsfälle, bei denen die Behörden aktiv werden mussten. Insgesamt melden die Behörden landesweit über 6000 Verdachtsfälle. Dabei wurden bei Überprüfungen 264 Fälle von sogenannter latenter Gefährdung und 210 Fälle akuter Kindeswohlgefährdung aufgedeckt. In den meisten Fällen wurden Babys vernachlässigt. Es gab auch 97 Fälle, in denen die Behörden sexuelle Gewalt gegenüber Kindern festgestellt haben. Oft kommen die Warnmeldungen von Nachbarn oder Bekannten. Кількість випадків загрози благополуччю дітей у Саксонії-Анхальт зростає. Минулого року зареєстровано понад 6 тисяч підозр на загрозу дитячій безпеці. У 264 випадках виявлено потенційну небезпеку, а у 210 – гостру загрозу. У багатьох випадках фіксувалося нехтування потребами дітей, зокрема новонароджених, а також зафіксовано 97 випадків сексуального насильства. Beim Bürgermedienpreis 2024 haben gleich zwei Beiträge von Radio HBW die Jury überzeugt. Josephine Röder, Alina Jury Spengler und Jamie Hans Bauer von der Förderschule Kastanienschule in Aschersleben waren dem Glück auf der Spur und haben unter Anleitung von Ute Christina Scholz verschiedene Personengruppen befragt. Dafür gab es den Hauptpreis in der Kategorie Hörfunk, bester Beitrag Nachwuchs. Eine lobende Anerkennung in der Erwachsenenkategorie ging an Clemens Grau für seinen Beitrag Zwei Stolpersteine für Aschersleben. Eine weitere Auszeichnung erhielt unsere Kollegin Gerda Karp für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Radio Salam sagt: Herzlich Glückwunsch! Радіо HBW здобуло одразу дві нагороди на конкурсі Bürgermedienpreis 2024. Головний приз у категорії «Кращий молодіжний радіопроєкт» отримали Йозефін Рейдер, Аніна Джолі Шпенглер та Джеймі Ханес Бауер за свою роботу під керівництвом Ути Христини Шольц. У категорії дорослих отримав відзнаку Клеменс Краль за проєкт «Два камені спотикання» для Шерслебена. Також за багаторічну волонтерську діяльність відзначили Герду Карву. Сердечно вітаємо переможців! Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Salam. Heute haben wir wieder einen Interviewgast, jetzt nicht im Studio, aber übers Telefon, meldet sich Najwa. Najwa macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft und darüber möchte sie uns ein bisschen erzählen. Najwa kommt aus Algerien. Najwa, seit wie vielen Jahren bist du in Deutschland?
Erstmal hallo, ich bin hier in Deutschland seit 2 Jahren, fast 3 Jahren.
Du bist jetzt in welchem Lehrjahr?
Ich bin Anfang des 2. Lehrjahres.
Und du möchtest den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas erzählen über die Schwierigkeiten generell bei der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, je nachdem. Über Sachen, die schwierig sind, die generell schwierig sind, die schwierig sind, wenn man eine andere Muttersprache hat, aber auch über Sachen, die dich motivieren und die dir und den anderen Auszubildenden ganz einfach gut tun.
Ja, wie gesagt, ich habe die Ausbildung zur Pflegefachfrau vor 1 Jahr angefangen in einem Pflegeheim bzw. stationär Langzeitpflege. Im Anfang dieser Ausbildung war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich für diese Ausbildung geeignet bin. Besonders was die deutsche Sprache angeht und auch die fachlichen Kenntnisse der Ausbildung. Ich bin aus der Welt der Literatur gekommen, was die Architektur der Worte angeht und Philosophie betrifft. Und einmal habe ich mich mit dem Bereich der Pflege auseinandergesetzt. Da war auch am Anfang sehr, sehr schwer.
Darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Du sagtest Bereich der Sprache, der Literatur. Was hast du denn in Algerien studiert?
Ich habe Literaturwissenschaft studiert und ich habe meinen Masterstudiengang zum Abschluss gebracht. Das war im Jahr 2022. Ich hatte ein großes Interesse an der Philosophie gehabt und wie gesagt, als ich die Ausbildung als Pflegefachfrau angefangen habe, fühlte ich mich wie in einem falschen Film, muss ich mal sagen.
Erklär mal bitte.
Jeder Anfang ist schwer. Zu Beginn des Orientierungseinsatzes war ich mir unsicher, ob ich den Anforderungen des Pflegeberufes gewachsen bin. Besonders im Vergleich zu meinen Mitschülern, die bereits über mehr Erfahrung verfügten in dem Bereich der Pflege. Und im Verlauf der Schulblöcke lernte ich Mitschüler kennen, die durch langjährige Berufserfahrung im Pflegebereich sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Sie berichteten mir von den oft schlechten Arbeitsbedingungen im Pflegeheim, wo oft die Auszubildenden häufig übersehen oder sogar ausgenutzt werden. Deswegen laut dieser Ansage oder Aussage der anderen Mitschüler hatte ich das Gefühl gehabt, ich bin an der falschen Adresse.
Hatten die anderen Schüler recht? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ja, sie haben Erfahrungen gehabt, weil diese Ausbildung besteht nicht nur aus denjenigen, die nicht die geringste Ahnung in der Pflege gehabt haben, sondern diejenigen, die seit langer Zeit in dem Bereich gearbeitet haben oder sogar die Ausbildung als Assistent zuvor gemacht haben.
Also du meinst Pflegeassistent?
Genau. Und die meisten von denen sind Muttersprachler. Das war so ein großer Vorteil für sie, aber große Herausforderung für mich.
Ich glaube, du brauchst Herausforderungen, oder?
Ja, man braucht die Herausforderungen, um sich zu entwickeln. Aber wie gesagt, am Anfang, okay, mache ich weiter oder lasse ich den Hammer einmal fallen?
Und ich sehe, du hast weitergemacht.
Ganz ehrlich gesagt, ganz am Anfang des Orientierungseinsatzes der Praxis war ich unsicher, wie gesagt, ob ich weitermachen möchte oder nicht. Ich habe mich sogar woanders beworben für eine Ausbildung außerhalb der Pflege. Dann habe ich angefangen und im Verlauf der Zeit gelang es mir jedoch, mich mit dem Gedanken anzufreunden, die Pflegeausbildung fortzusetzen und weiterzumachen. Das heißt, durch die ständige Anleitungen, akribische Anleitungen, die ich von meinem zuständigen Praxisanleiter bekommen habe, ist es mir gelungen, die schon gelernte theoretische Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und die pflegerischen Maßnahmen im Alleingang erfolgreich durchzuführen.
Es liegt auch viel daran an den Leuten, die dich unterstützen, an den Praxisanleitern und an dem Umfeld, in dem du diese Ausbildung machst.
Genau, weil ganz am Anfang mir wurde gesagt, im Pflegeheim gibt es überhaupt keinen Praxisanleiter, der für die Auszubildende zuständig ist. Aber im Verlauf meines Einsatzes hatte ich einen Praxisanleiter, der an meiner Seite mit Rat und Tat stand. Egal, ob ich fachliche Unterstützung benötige oder ich mangelnde pflegerische Kenntnisse hatte, stand er immer mir zur Verfügung.
Ein Ausbilder, wie man sich das wünscht.
Genau, und an dieser Stelle wollte ich ihm sagen, unendlichen Dank für Ihre unvergessliche Unterstützung, für Ihre akribische Anleitung, dass Sie mir einen enormen Antrieb gegeben haben, an meine kommunikative Fähigkeiten zu glauben und einen weiteren Aufwand zu betreiben.
Wir kennen den Anleiter nicht, aber ich würde mich diesen Wünschen auf jeden Fall anschließen.
Und neben dem zuständigen Praxisanleiter habe ich auch Unterstützung von den qualifizierten Kollegen bekommen. Sie standen mir immer zur Verfügung, falls ich Fragen habe oder irgendwelche Schwierigkeiten im Verlauf des Dienstes hatte. Sie begleiteten mich oder sie haben mir sogar die psychische Unterstützung, was den Tod der Pflegebedürftigen angeht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, damit dann umzugehen. Meine Frage wäre auch gewesen, was ist das Schwierigste für dich?
Was am schwierigsten für mich ist, erstmal der Tod der Pflegebedürftigen bewegt mich tief als Menschen und auch einerseits die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Manchmal ist es mir schwer, den Gegenüber zu verstehen und meine Informationen zu vermitteln, ohne den Punkt zu berühren, der nicht zu berühren ist. Ich komme aus Algerien und Algerien hat eigene Kultur und Deutschland hat auch eigene Kultur. Was normal bei uns ist, ist hier nicht normal, insbesondere bei den alten Leuten.
Was wäre das zum Beispiel? Was sind so die gravierenden Unterschiede?
Die gravierenden Unterschiede gibt es zum Beispiel Themen, die wir darüber gerne reden möchten, aber gibt es Themen, die deutsche Eltern möchten nicht darüber reden. Und wenn wir nicht diese Grenze kennen, dann sind wir oft in schwierigen Missverständnissen geraten.
Worüber möchten die Menschen nicht so gerne sprechen in Deutschland?
Am meisten über Politik. Das ist ja individuell. Solche von denen möchten ich gerne über die deutsche Geschichte reden, über Religion, auch über die Muslime oder sage ich mal die anderen, die hier nach Deutschland angekommen sind. Und ich achte darauf, nicht darüber zu reden.
Ja, du hast das gerade nochmal angeschnitten. Du bist Muslima, trägst sicherlich auch Kopftuch.
Ja, genau. Mhm.
Und wie ist das bei den alten Leuten? Ich wohne hier in Sachsen-Anhalt. Ich habe noch keine Pflegekraft mit Kopftuch gesehen. Also es wäre auch für die alten Leute sehr neu. Wo lernst du? In welcher Stadt?
In Hamburg.
Ja, das ist was ganz anderes. Das ist die große, weite Welt.
Für mich war am Anfang so schwer. Ich hatte so Angst, dass die Leute so Abstand von mir halten, aufgrund des Kopftuches. Oder sie gehen davon aus, dass ich eine religiöse Prägung habe, die sie nicht haben. Aber im Verlauf der Zeit, wenn sie mich sehen, wie ich mit denen umgegangen bin oder wie ich sie ernst genommen habe und offen geredet habe, dann sie sind mehr kulanter und solche Fragen mittlerweile, aus welchem Grund habe ich Kopftuch an? So war sehr nette Leute, die wollten nur wissen, ob es freiwillig ist oder ich war so gezwungen, Kopftuch anzuhaben. Aber im Allgemeinen, das hat mir bis jetzt gar keine Probleme mitgebracht.
Ja, das denke ich auch, weil ich auch ganz einfach so beobachte bei den Leuten, sie sind neugierig. Es ist eine andere Kultur und sie wollen etwas darüber wissen. Das ist keine Ablehnung, das ist ganz einfach Interesse und ein bisschen Neugier. Manche trauen sich dann gar nicht zu fragen. Gut, ich finde die Leute, die dann danach fragen, das ist ja in Ordnung. Das nimmt ja auch viele Missverständnisse weg.
Ja, genau, weil als ich in Algerien war, ich hatte großes Interesse an der deutschen Kultur und es war mir bewusst, der Islam oder Kopftuch hat nichts in Deutschland verloren und war mir auch bewusst, dass die Deutschen akzeptieren Leute genauso wie sie sind. Und das heißt, sie haben Respekt und sie haben Akzeptanz für diejenigen, die aus den verschiedenen Ländern der Welt nach Deutschland geflohen sind. Jeder darf und kann fragen, aber wie gesagt, der Ton macht die Musik.
Auf jeden Fall, ist ja bei allen Themen so, ja. Und wie ist das bei deinen Mitschülerinnen oder bei deinen Kolleginnen?
In der Schule hatte ich gar keine Frage bekommen. Die meisten von denen sind so die junge Generation. Sie sind oft mit den Türken in Kontakt getreten. Die meisten türkischen Frauen haben Kopftuch an. Und es ist ihnen bewusst, es ist freiwillig ist, genauso wie eine Frau mit Tattoos ist oder bauchfrei. Das hat nichts mit den Gedanken zu tun. Das ist nur so Geschmackssache.
Ja, denke. Individualität und bei der Arbeit spielt das ja keine Rolle.
Ja, bei den Kollegen kommt darauf an, wie gesagt, solche sind mehr kulanter und haben Verständnis dafür. Da gibt es auch andere, die sich wissen frech und soll ich immer zwischen den Zeilen lesen, ob sie meine Antwort bekommen möchten oder sie möchten meine Reaktion bekommen, weil sie mich ärgerlich machen möchten. Deswegen halte ich immer Abstand und achte ich oft drauf, was aus meinem Mund kommt.
Na, ich denke mal, du kannst gut einschätzen, zu welchen Leuten du Vertrauen haben kannst und wo du sagst, gut, ich mache meine Arbeit und fertig.
Ja, genau. Und wie gesagt, das Kopftuch deckt meine Haare, aber deckt nicht meine Gedanken. Das ist gar kein Zeichen, dass ich dumm bin.
Also ich glaube, die Kolleginnen wissen dann schon, dass sie einer sehr intelligenten Frau gegenüberstehen. Ja.
Ja, kann ich vermuten.
Deshalb freue ich mich gerade immer über die Interviews mit dir oder die Gespräche mit dir. Ist immer sehr interessant. Die werden viel größer, als wir eigentlich immer geplant haben.
Danke, danke. Ja. Treffen wir uns und ich werde einen Kaffee für dich bezahlen.
Gut. Ja, wer weiß, was alles noch passiert. Irgendwann wirst du dich umgucken. Gibt es noch was, was du uns erzählen möchtest?
Ja. Ich wollte gerne den Punkt berühren, der die Betriebe oder die Firmen legen viel Wert auf die Sprache. Mhm. Deswegen habe ich eine große Unterstützung von meinem Betrieb bekommen, was die deutsche Sprache angeht. Sie stellten einen Sprachkurs zur Verfügung für diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Und das ist natürlich kostenfrei. Dank meiner Teilnahme an diesem Sprachkurs ist es mir gelungen, die deutsche Sprache zu verbessern. Und übrigens, es ist ein individueller Deutschkurs, was Sprachniveau C1 angeht. Da finde ich sehr toll und sehr bedankenswert, dass mein Betrieb daran gedacht hatte und mir die Möglichkeit gegeben hatte, an dem Deutschkurs teilzunehmen. Dazu gehört auch meine Teilnahme an verschiedenen vom Betrieb organisierten Fortbildungen zu verschiedenen Themen über die Hygiene oder über kollegiale Arbeit. Da sehe ich als eine große Chance, mit den anderen Kollegen in Kontakt zu treten und betrachte ich als eine Chance für den Austausch der beruflichen Erfahrungen. Und wie gesagt, wir lernen miteinander und voneinander.
Du sagtest, du hattest C1 abgeschlossen. Normalerweise, welchen Abschluss braucht man für die Pflegefachkraft?
Es ist immer individuell, je nach dem Betrieb und auch die Entscheidung der Schule. Solche Mitschüler verfügen über Sprachniveau B1, solche B2. Ich hatte schon B2 Sprachzertifikat unter Beweis gestellt und gibt es anderen, die nur B1 haben. Aber für mich ist immer wichtig, mehr und mehr die Sprache zu lernen, damit ich mit den Pflegebedürftigen in Kontakt treten kann und gut verstehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die älteren Leute manchmal nicht so deutlich sprechen, dass es vielleicht auch für Deutsche manchmal schon schwierig ist, die Menschen zu verstehen, vielleicht auch Dialekt. Ich glaube, das ist sowieso schwieriger.
Wie gesagt, ich komme aus der Welt der Literatur und ich lerne so viele Bücher und die deutschen Bücher sind oft auf Hochdeutsch geschrieben und der Umgang mit den Pflegebedürftigen muss man die Umgangssprache beherrschen. Deswegen, es reicht nicht, wenn ich sage, okay, ich beherrsche die deutsche Sprache, aber gibt es nicht immer Hochdeutsch, gibt es solche Worte, die sogar die Muttersprachler nicht verstehen können.
So Hamburger Dialekt, ich glaube, da würde ich auch bei manchen ein bisschen passen, ja.
Ja, genau. Im Verlauf so eines Praktikums, eine Patient hatte mir gesagt, ich möchte mich anziehen. Und das Verb anziehen war nicht so, wie ich jetzt ausgesprochen habe, sondern ein anderes Wort. Da habe ich ihm gesagt, bitte, was kann das bedeuten? Er meinte, das ist Plattdeutsch.
Ach so.
Da habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, ich bin hier weder geboren noch gewachsen. Ich war mit meinem Latein am Ende, aber wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat, was die Sprache angeht oder Kommunikation angeht, sofort nachfragen, nach Bedeutung fragen, damit man richtig reagieren kann.
Du kennst ja dann noch deine Patienten und kennst dann auch irgendwann die Eigenarten.
Ja, genau. Das kommt alles mit der Zeit.
Ich würde gerne nochmal zusammenfassen. Es gibt überall Personalmangel bei der Pflege. Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Und was gilt dann ganz besonders für Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben und auch vielleicht in einer anderen Kultur aufgewachsen sind?
Es ist sehr wichtig, dass wenn man ein Ziel hat, immer daran arbeitet. Und immer bereit sein, mehr Entwicklung zu schaffen. Es ist auch wichtig, erstmal die deutsche Sprache zu beherrschen und die Kultur des Landes zu beherrschen. Wenn man etwas erreichen will, sollte man nicht die Erfahrungen der anderen immer in Betracht nehmen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen im Leben und jeder hat seine eigenen Qualifikationen, die unvergleichbar sind. Es geht immer um die Individualität und ob wir uns weiterentwickeln möchten oder nicht. Ich bin auch ein Mensch mit Migrationshintergrund. Wir sollen uns bewusst machen, dass die Leute, die da sind, sie hassen uns nicht. Gibt es nur solche Leute, die schlechte Erfahrungen mit schlechten Leuten gemacht haben. Aber das ist gar keine allgemeine Regel. Man muss die Leute nicht verurteilen und direkt nachfragen. Dann hinter den Worten steckt mehr als eine Bedeutung.
Die Leute, die eure Patienten sind, dass sie ihre Demenz haben oder vielleicht auch andere Einschränkungen, das sollte man vielleicht auch nicht alles persönlich nehmen, was die Leute dann äußern.
Genau, der Bewohner haben wir die allgemeine Biografie. Wir können ein Auge drauf werfen, um zu lesen, welche Erkrankungen hat er, welche Erlebnisse hat er gehabt. Deswegen, es ist uns bewusst, aha, er ist dement oder manchmal sogar gibt es Patienten oder Bewohner, die uns beleidigen oder sogar schlagen. Oder gibt es Leute, die mit uns als Kampfleute nicht mehr reden möchten? Jeder ist individuell und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, die zu respektieren sind.
Das alles hat ja nichts mit dir zu tun am Ende.
Ja, genau. Die älteren Leute haben ihre eigenen Charaktereigenschaften und wir sollen nur lernen, damit umzugehen und nicht alles persönlich nehmen.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bleib, wie du bist.
Ja, ich werde geben, alles, was in meiner Kraft steht, um diese Ausbildung erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
Ich glaube auch, dass du für viele Leute ein Vorbild bist. Du hast den richtigen Biss, die richtige Motivation. Ja, ich glaube, das sind die Leute, die in der Pflege gebraucht werden.
Wir arbeiten mit Menschen zu Menschen und wir sollen unser menschliches Gefühl nicht verlieren.
Und vielleicht klappt das wirklich mal mit dem Kaffee in Hamburg. Das kriegen wir irgendwann mal hin, dass wir mit dem Team mal vorbeigerudert kommen.
Ich kenne mich nicht aus mit den Cafés hier in Hamburg.
Ich auch nicht.
Ja, aber wenn du kommst, dann treffen wir uns am Hauptbahnhof und spazieren wir und trinken wir irgendwo einen Kaffee.
Ja, und den Abdesamir nehmen wir mit. Der wohnt ja auch in der Nähe, oder?
Ja, genau. Das wird mich also glücklich machen und es ist mir ehrenwert, dich persönlich kennenzulernen und über Leben zu reden.
Die Interviews mit Nadja machen mir natürlich auch immer sehr viel Spaß. Sie ist eine sehr interessante und sehr intelligente Gesprächspartnerin und hat als solche das Ganze auch nochmal in ihrer Muttersprache Arabisch zusammengefasst.
مرحبا انا نجوى انا ادرس تمريض في مدينه هامبورغ في المانيا أردت اليوم التحدث عن موضوع أوسبيلونغ أو التمريض في ألمانيا من خلال تجربتي. أنا بدأت العمل في التمريض أو الدراسة في التمريض مدة أو قبل سنة. وددت أن أشارك معكم تجربتي الخاصة في هذا المجال، ما هي الصعوبات التي نواجهها وكيف يمكننا السيطرة عليها وتغلبها. أول صعوبة تواجهنا هي اللغة، باعتبار أننا لسنا مولودين في ألمانيا وليس لدينا الثقافة الألمانية بما يكفي لكي نتعامل مع الناس بمختلف الأعمار وبشتى الأمراض النفسية والجسدية. كذلك افتقارنا إلى الخبرة المهنية في هذا المجال، كلها عوائق تجتازنا خلال رحلتنا في التعلم في مجال التمريض. لكن الشيء الذي أود أن أنصحكم به هو تعلم اللغة الألمانية والاطلاع الجيد على ثقافة الألمان، وكذا أن يكون لديكم إصرار قوي لتذليل الصعوبات وأن تكونوا قدر المسؤولية وقدر الحمل ولا تسمعون إلى كلام الناس المشتتين الذين يحولون دون تحقيق الهدف المشهود.
Das war unser Interview mit Nadjoua Mouraribi, einer jungen, sehr motivierten Frau aus Algerien, die vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen ist und sich nun für eine Ausbildung als Pflegefachfrau in der Altenpflege entschieden hat. Wir vom Salam-Team wünschen dir noch ganz viel Erfolg und gute Erfahrungen in deiner Ausbildung und später dann auch bei deiner Arbeit.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
Це був Радіо Салам, міжкультурний журнал на радіо HBW. Підключайтесь до нас вже наступного тижня. Усі програми також доступні в медіатеці на сайті www.radiohbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne Marco mal am Mikrofon.
Hamad Al-Jamus.
Ute Christina Scholz.
Редакція випуску та біля мікрофону Кристина Джолос.